Führungskräfteentwicklung ist vor allem eine Haltungsentwicklung, die Selbstentwicklung voraussetzt. Ich erlebe so viele CEOs, ja, und die zum Beispiel in ihrem Führungsverhalten toxischen Muster ihrer Eltern reproduzieren. Und dann sagt mir nochmal, dass das sich nicht lohnt, diese toxischen Muster abzulegen und in der Reflexion, das ist der Hebel für nachhaltiges Wachstum. Deswegen lässt sich diese neue Definition von Macht nicht ohne das Thema der Reife und der Multiperspektivität hinzunehmen.
Willkommen bei Leading Well, der Podcast für Führung von morgen. Mein Name ist Benjamin Rolf und mich treibt eine Frage um: Wie fühlen wir Menschen klar und gesund in einer Welt, in der Stress, Komplexität und Unsicherheit immer weiter zunehmen? In jeder Folge tauchen wir ein in die echten Herausforderungen des Führungsalltags und werfen einen Blick auf das, was die Zukunft der Arbeit wirklich prägen wird. Ob Resilienz im Team, psychologische Sicherheit oder der Umgang mit neuen Technologien, hier geht es um Ansätze, die wirken, nicht nur auf dem Papier, sondern im echten Führungsleben. Leading Well steht für eine neue Art der Führung am Puls der Zeit und am Puls deines Teams, und genau damit legen wir jetzt los. Mein heutiger Gast ist Constanze Buchheim. Constanze ist Unternehmerin der ersten Stunde in Deutschlands Digitalwirtschaft und anerkannte Vordenkerin für Future und Mature Leadership. 2009 gründete sie mit iPotentials die heute führende Executive Search Boutique der Dachregion, und als anerkannte Expertin für Leadership und Recruiting prägt sie seither die Führungs- und Organisationsstrukturen von vielen namhaften Unternehmen. Ihre Expertise stellt Constanze zudem als Autorin, als Business Angel, als Referentin und Beraterin für die deutsche Politik zur Verfügung. Neben ihrer Arbeit bei iPotentials ist sie Aufsichtsrätin der HAL Leipzig Graduate School of Management und Präsidentin der Entrepreneurs Organization Berlin. Außerdem berät sie seit 2022 als Mitglied der Monopolkommission die Bundesregierung. Von Constanze wollte ich in unserem Gespräch einmal wissen, was Mature Leadership oder in Deutsch reife Führung bedeutet und woran wir diese Macht tatsächlich in der Führungsarbeit erkennen. Constanze erklärt, welche Rolle Macht und Verantwortung in der Führung spielt und warum wir persönliche, aber auch organisationale Reife brauchen, um Macht sinnvoll nutzen zu können, statt sie für eigene Interessen zu missbrauchen. Wir sprechen darüber, was es für einen Prozess der Reife braucht, warum wir uns nicht davor scheuen sollten, Verantwortung zu übernehmen, und wie wir als Führungsperson auch andere Menschen ermächtigen können. Mich hat das Gespräch mit Constanze sehr bewegt, denn es hat auch mir eine neue Perspektive auf das Thema Macht eröffnet und klar gezeigt, dass wir Macht und Verantwortung übernehmen müssen, wenn wir unsere Zukunft wirksam gestalten wollen. Ich wünsche jetzt ganz viel Freude bei unserem Gespräch. Das ist Leading Well, heute mit Constanze Buchheim. Hi Constanze, herzlich willkommen erstmal zum Leading Well Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Hallo, freue mich, dass ich da sein kann.
Ja, ich mich auch. Ich habe schon tatsächlich die letzten Wochen seit unserem Vorgespräch auch echt so ein bisschen auf das Gespräch hingefiebert, weil ich dachte so, da verlässt du auch nochmal so ein bisschen dein Territorium, ne? Ich beschäftige mich ja gerade so im Kontext Leading Well schon auch natürlich immer mit Resilienz und irgendwo auch gesunder Führung und natürlich auch New Work. Und ich finde so, Macht hat was Besonderes, ne? Auch dieses Wort alleine schon, Macht. Und ich will das aber gar nicht zu sehr biasen, wie man das so schön sagt, im Neudeutschen oder Moderndeutschen. So, ich würde gerne mal von dir wissen, du als eine Person, die jetzt natürlich auch schon ein bisschen mehr mal über Macht geschrieben und gesprochen hat, was sind da so Reaktionen, die du bekommst?
Die Reaktionen sind ganz faszinierend. Ich merke sowohl eine ganz große Anziehungskraft, ja, also jedes Mal, wenn ich mich darüber äußere, kriege ich Unmengen an Zuschriften, Kommentaren, Nachrichten, ja, und da spüre ich eine ganz große Neugier in diesen Nachrichten, und in den Botschaften ist gleichzeitig auch immer eine Facette drin, hast du auch gerade schon angesprochen, ja, von da ist was ich nicht ganz genau einschätzen kann. Davor habe ich Respekt. Ja, und diesen Respekt und auch so eine Negativkonnotation, die schwingt immer mit. Insofern immer ein zwiespältiges Thema. Ja.
Ich finde ganz spannend, Stichwort Respekt, was du gerade gesagt hast, ne? Also Respekt schwingt immer mit beim Thema Macht, und gleichzeitig tackelst du das Thema ja total, ne? Also Macht. Inwiefern merkst du diesen Respekt? Hast du auch einen gewissen Respekt vor Macht, vor diesem Thema? Und wenn ja, wie äußert sich das so bei dir?
Ja, also grundsätzlich gibt es einen gewissen Respekt, weil ich eben auch mit sehr vielen Menschen in sehr hohen Positionen arbeite und ich sehe, dass es da eben auch die Machtfalle gibt. Ja, also wenn Menschen erstmal in mächtigen Rollen sind, ist da auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, da sich in einer bestimmten Art und Weise zu verhalten. Da können wir nachher auch nochmal reingehen. Und es ist auch eben immer eine Konnotation drauf. Also wir haben mit dem Begriff Macht eher negativ Konnotationen. Warum? Weil wir mit dem Begriff eher Manipulation, Erpressung und fragwürdige Verhaltensweisen und Ausnutzung von Gestaltungsraum im eigenen Interesse eben wirklich gleichsetzen. Und das ist natürlich die Macht, die uns allen in gewisser Art und Weise Angst macht. Ja, in einer richtig sauberen Definition ist das eigentlich in dem Sinne gar nicht so sehr Macht, es ist Gewalt, ja, weil das, womit es konnotiert ist, ist eigentlich ein anderer Begriff. Und mir ist das irgendwann bewusst geworden, dass für mich Eigenmacht, also Eigenverantwortung, und das ist eben eine wichtige individuelle Komponente von Macht, das ist für mich eines meiner relevantesten Motive. Das ist auch die Grundlage meiner unternehmerischen Tätigkeit, dass ich irgendwann für mich erkannt habe, und das habe ich als eine komplette mentale Befreiung erlebt, ja, dass ich selbstwirksam bin, dass ich gestalten kann und dass ich mindestens immer über meinen Raum und über mich entscheiden kann. Und diese individuelle Komponente von Macht war es, die mich so positiv getriggert hat und die mich nachdenken lassen hat über Macht und dann eben auch in den Kontext von Führung das zu bringen. Ja. Und insofern, ich spüre bei mir eine gewisse Freude, über Macht zu sprechen, weil ich Macht als etwas interpretiere, das wir brauchen, um gestalten zu können, das ich brauche, um gestalten zu können. Und ich finde, es ist wichtig, dass wir die Zukunft gestalten, zu denken, dass das aber eben ohne die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, gelingt, ist blauäugig. Ja, und dann muss man eben auch, also wer A sagt, muss auch B sagen, ja, dann müssen wir eben auch Macht annehmen. Und ich finde aber, es ist Zeit für eine neue Interpretation.
Ja, total, total spannend. Und ich finde gerade dieses Wort gestalten, was du jetzt auch mehrfach gesagt hast, hat ja schon eine ganz andere Konnotation. Ne? Also würde ich auch sagen, so gestalten, natürlich habe ich Lust zu gestalten. Ne? Und wer hat denn keine Lust zu gestalten? Also es ist ja wirklich was nochmal Raum öffnet, wo es um wirksam sein geht, ne? Gemeinsam oder irgendwie auch für sich. Und gleichzeitig gibt es ja bestimmt vielleicht auch so, wenn wir es mal eine Ebene tiefer bringen, so eine gewisse Definition von Macht, die entweder du vielleicht auch im Sinn hast oder die es vielleicht sogar auch gibt, um mal zu gucken, was steckt denn dahinter? Ne? Also ist es, hat es so ein bisschen so diesen negativen Geschmack? Geht es um Gestalten? Worum geht es denn eigentlich bei Macht? Wie würdest du das so definieren für dich?
Ja, es gibt aus meiner Sicht noch so keinen Begriff, der diesen Begriff in die neue Moderne bringt. Ja, I'm working on it. Aber ich sage immer, Macht kommt von Machen. Ja, und ganz konkret würde ich sagen, machen können. Und insofern ist Macht auch eine Form einer Einflussnahme. Das heißt, dass ich im Grunde genommen wirklich auch das umsetzen kann, was mir wichtig ist und dass ich einen gewissen Einfluss nehmen kann. Und da fängt es eben spätestens an, wie soll ich sagen, so eine Konnotation zu bekommen. Ja? Und die ist aber in dem Sinne gar nicht so richtig notwendig, weil Macht hat immer eine Wechselseitigkeit. Das machen wir uns nicht bewusst. Aber bevor ich das nochmal erzähle, ist mir nochmal ganz wichtig, so die einzelnen Dimensionen. Ja? Also sprich, Macht kommt von machen können und Macht zu haben bedeutet Einfluss auf das Verhalten, auf das Denken gegebenenfalls auch von anderen zu nehmen. Und Klammer auf, früher wurde das in Kontext gesetzt von, um die eigenen Interessen durchzusetzen. Und ich würde mal sagen, Klammer zu, ja, wenn wir Macht neu definieren wollen, dann geht es darum, Einfluss auf das Verhalten von anderen zu nehmen, nicht um eigene Interessen durchzusetzen, sondern um die Interessen des Wir durchzusetzen. Das heißt, sich im Interesse des größeren Ganzen einzusetzen und Dinge zu tun, die für uns alle eben wirklich eine bessere Zukunft schaffen. Diese Definition ist für mich super, super, super wichtig, denn dieses nicht im eigenen Interesse, sondern im Interesse des Wir zu handeln, ist das, was uns diese Negativkonnotationen rausnimmt und was die Notwendigkeit zeigt, in die wir rein müssen. Und Macht hat aber gleichzeitig eben mehrere Dimensionen. Eine habe ich schon angesprochen. Also aus meiner Sicht gibt es so drei Dimensionen. Es gibt die individuelle Komponente von Macht. Das heißt, erkenne ich mich selbst als wirksam an? Erkenne ich meinen eigenen Gestaltungsraum? Kann man Selbstwirksamkeit nennen? Kann man Eigenverantwortung nennen, Eigenmacht nennen? Und das, was ich eben jetzt auch gerade gelesen und gehört habe, was total mit mir resoniert, ist, dass wir in Deutschland gerade in einer Selbstwirksamkeitskrise sind. Das heißt eben genau an diesem Punkt sind, wo wir nicht mehr erkennen oder nicht mehr die Wahrnehmung haben, dass wir etwas gestalten können. Das ist insofern eine Wahrnehmungskomponente, ja, und auch eine Haltungskomponente, die sich erst entwickeln muss. Die zweite Dimension ist eine externe Komponente, eine Strukturkomponente. Das heißt, eine Machtdimension kann sich eben auch über Struktur ergeben. Das heißt, entweder über Ressourcen, die ich habe. Also ich habe mehr Geld, mehr Wissen, mehr Kraft, mehr whatever. Jede Ressource zählt hier. Ja. Oder ich habe eine bestimmte Rolle, ich habe eine bestimmte Stellung in einer Hierarchie, die mir zugewiesen wurde. Das ist so eine externe Komponente von Macht, eine Strukturkomponente. Und die dritte Dimension von Macht, die recht wichtig ist, die ist eine soziale Komponente. Und das ist eben auch eine Definition, die eben zum Beispiel auf Hannah Arendt basiert, die sagt, Macht beschreibt das Verhältnis in Beziehungen. Sie ist insofern beziehungsimmanent und ist immer wechselseitig. Ja, das heißt, der eine kann nicht Macht haben, ohne dass der andere das zulässt, bewusst oder unbewusst. Ja, und da wirken ganz stark Emotionen. Das können positive Emotionen sein. Also wenn ich jemanden inspiriere und motiviere, ja, kann ich eine Verhaltensveränderung oder eine emotionale Veränderung veranlassen. Ich kann aber genauso gut Angst machen. Ja, ich kann jemanden in eine Angstemotion bringen. Und das hat aber eine Wechselseitigkeit in sich drinne. Und so diese drei Dimensionen, die müssen wir grundsätzlich uns anschauen, ja, wenn wir über Macht reden. Diese Selbstwirksamkeitskomponente, das ist die, die mir zu häufig hinten runterfällt, ja, und die wird viel, viel, viel zu wenig beleuchten.
Ja, total. Ich finde gerade dieses Thema Selbstwirksamkeit und auch Selbstwirksamkeitskrise total spannend, weil für mich jetzt die Ableitung, die ich daraus ziehen würde, und da kannst du gerne nochmal reinspringen, ist ja, dass Menschen vielleicht aktuell gar nicht so Lust drauf haben, Macht zu übernehmen und vielleicht auch Verantwortung zu übernehmen, ne? Also, dass da irgendwo auch eine gewisse Zurückhaltung vielleicht auch, ich weiß nicht, ob das gesellschaftlich ist oder auch in der Arbeitswelt oder insgesamt, ne, vielleicht irgendwo auch so ein bisschen gerade zugrunde liegt, so dieses Gefühl, nee, zu viel Macht, zu viel Verantwortung ist gar nicht gut und ich möchte es selber vielleicht auch gar nicht so sehr übernehmen. Also, würdest du das auch so sehen? Und wenn ja, wo kommt das her?
Ja, komplexe Frage. Die Tendenz momentan eher dahin geht, weniger Verantwortung zu übernehmen. Das hängt nämlich echt aneinander dran. Also mit Macht kommt Verantwortung und das machen wir uns eben auch zu wenig bewusst. Weil eben mit Macht Verantwortung kommt, ist eben, wenn ich verantwortungsvoll mit dieser Macht umgehe, dann kann ich ja nicht mehr auf das optimieren, was für mich wichtig ist. Ja. Gleichzeitig sehen wir einen Trend zur Individualisierung. Der kommt für mich so ein bisschen aus dem, was immer der Generation Y zugeschrieben wird. Ja, das heißt, Optimierung der Lebenszeit. Denn, und das sage ich halt immer, was ist das, worauf Menschen in einer entwickelten Gesellschaft optimieren? Das ist immer das knappste Gut. Denn wäre es nicht knapp, müsste ich nicht darauf optimieren. Was ist in einer entwickelten Gesellschaft begrenzt? Es ist Lebenszeit. Ja? Und aus dieser Lebenszeit Überlegung kommt eben ein, hey, wofür will ich denn meine Zeit, meine Lebenszeit investieren? Will ich die da rein investieren, mich in einen Dienst einer Sache zu stellen, der vielleicht gar nichts so stark mit mir zu tun hat, oder lebe ich mein Leben? Und da ist sehr, also als Trend beschrieben, ich will nicht zu stark verallgemeinern, ja, aber als Trend beschrieben, sehr häufig die Antwort, nö, ich hätte gerne jetzt lieber Spaß. Ja, ist eine sehr starke Verkürzung eines Trends. Und das ist eben auch, soll ich sagen, Spiegel einer gewissen Haltung, die damit korrespondiert. Und diese Haltung korrespondiert noch sehr mit einem Entweder-Oder. Ja, das heißt, entweder mache ich das, was mir Spaß macht, oder ich stelle mich in den Dienst einer Sache. Und das, was uns gesellschaftlich meines Erachtens weiterbringen könnte, ist, dass wir in eine Und-Perspektive gehen. Ja, das heißt, und das, ich sehe das auch schon, dass sich das jetzt entwickelt. Das heißt, letztendlich die Frage zu stellen, wofür oder was ist mir denn so wichtig als Individuum und verschafft mir eben auch so viel Genugtuung, Erfüllung und so weiter und so fort, ja, dass ich gleichzeitig, wenn ich das in den Dienst der Gesellschaft stelle, ja, etwas für das Wir und das Ich tue und wie kann ich das in eine Balance bringen. Und das ist die große Perspektive, weshalb ich halt auch immer wieder sage, es lassen sich eben auch nicht mehr Recruiting und Führung voneinander trennen, denn wenn wir jetzt eben zum Beispiel auch über den Organisationskontext sprechen, dann müssen wir diesen Aspekt des Uns immer stärker mit berücksichtigen. Das heißt, wie finde ich denn Menschen für meine Organisation, für die Organisation, in der wir sind, die an das glauben, woran wir bauen und nicht deshalb, weil sie Geld dafür bekommen, sondern weil das für sie eine besonders hohe Relevanz hat, individuell. Ja? Und da ein Alignment zu schaffen. Stattdessen sehen wir halt nach wie vor überall noch, dass fachbezogen und rein skillbezogen rekrutiert wird. Und dann kriege ich halt natürlich dieses Alignment nicht hin und dann kriege ich auch diese Dimension in der Haltung auch nicht hin. Also du siehst, für mich hängen die Themen da auch alle zusammen.
Irgendwie schwebt da so ein bisschen so eine Motivation, ne, eine persönliche Motivation mit drin. Also was motiviert mich vielleicht auch dazu, Verantwortung zu übernehmen oder auch Macht zu übernehmen? Und ich hatte mal gelesen auch, dass es, wenn man es, glaube ich, sehr, sehr einfach irgendwie zusammendampft, dass es so zwei vielleicht auch Arten von Motivation geben könnte. Das eine so ein bisschen so soziale Macht, das hast du auch beschrieben, ne? Also es ist wirklich das Einsetzen für das Wir, fürs Gemeinsame. Und das andere eher dann so persönliche Macht, also Machtstreben für den persönlichen Vorteil in dem Sinne. Und persönlicher Vorteil ist in dem Sinne vielleicht, wenn man es halt wirklich mal diese Selbstoptimierung vielleicht auch noch dann überzieht, wirklich so, was kann ich machen, damit es mir am Ende besser geht, ne? Und damit ich irgendwie mein Leben maximiere. Und wenn Macht mir dabei hilft, dann ist es ein gutes Tool dafür, ne? So ein bisschen hört sich's danach an. Könntest du damit was anfangen? Also so ein bisschen mit dieser Motivation auch für Macht und um Macht zu übernehmen, dass ich das auch schon unterscheiden kann?
Kann ich grundsätzlich mitgehen, ja. Das sind so die zwei Dimensionen, die wir in der Motivation sehen, aber jetzt gar nicht konkret Macht zu übernehmen. Also so bewusst streben Menschen in meiner Beobachtung gar nicht nach Macht, sondern sie streben dann eben nach Führung, weil sie Führung mit Macht auch konnotieren, beziehungsweise Macht mit Führung. Ja. Und da bin ich recht rigoros. Ja. Ich sage halt so, es gibt nur eine einzige Motivation, in eine Führungsrolle zu gehen, und die muss sein, Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, dass ich Macht eben anstrebe, eine Führungsrolle anstrebe, um Verantwortung dafür zu übernehmen, dass wir für die Herausforderungen, denen wir uns gegenübersehen, eben wirklich Lösungen finden, die im Interesse des großen Ganzen sind. Ja. Und wir sehen sehr viele Menschen, die in Führungsrollen streben, wegen des Status, also eben auch nicht primär wegen der Macht, sondern vielmehr wegen des Status, der damit verbunden ist. Das ist genau wie du sagst, das ist eine Individualmotivation, das ist ein Verfolgen von Eigeninteressen, und dieses Verfolgen von Eigeninteressen ist aus meiner Sicht endlich. Ja, das ist keine Motivation, ist keine Haltung, die uns eben wirklich in die Zukunft führt. Und sie ist aus meiner Sicht eben auch die Vorbedingung dafür, dass die Machtfalle zuschnappt. Ja. Was meine ich mit der Machtfalle? Also es gibt ja ausreichend Studien wirklich darüber, dass Menschen tendenziell in Machtrollen kommen über sehr soziale Eigenschaften. Ja, das heißt, sie respektieren andere, sie sind hilfsbereit, sie folgen Moral und geltenden Werten. Ja? Und auf die Art und Weise gelangen sie in Machtpositionen. Deswegen wird Macht auch immer wieder nachgesagt, dass sie sich als das Gute versteckt, ja? Und als das Gute tarnt, um dann in diese Position zu kommen. Vielmehr ist es aber so, dass, und da gibt es wirklich viele Studien darüber, dass beobachtet wurde, dass tatsächlich eine Veränderung in der Verhaltensweise stattfindet, sobald die Macht erlangt wurde, nämlich dass dann deutlich stärker rücksichtslos agiert wurde und mit weniger Empathie, und dass es eben wirklich zu einem Empathieverlust in diesen Machtrollen kommt. Und dieser Machtverlust oder beziehungsweise dieser Empathieverlust führt dann dazu, dass ich eben wirklich in diese andere Dimension, in diese Negativkonnotation von Machtkippe, über die wir vorhin gesprochen haben, und dass ich teilweise eben auch herrsche gegen den Willen und mit einer gewissen Gewalt, die ich einsetze, meistens dann auch über strukturelle Macht, die ich nutze, ja, um diese Macht auch zu erhalten. Und das ist dann genau diese Machtfalle. Das heißt, mit den richtigen Motiven, mit den richtigen Verhaltensweisen gestartet, und plötzlich schnappt diese Machtfalle zu, weil ich gar nicht mehr die Notwendigkeit habe, mich auf andere einstellen zu müssen, anpassen zu müssen. Dann geht mir Empathie verloren, dann geht mir Beziehung verloren, und irgendwann komme ich an den Punkt, wo ich versuche, eben auch auf Teufel komm raus, diese Macht zu erhalten. Das würde ich nur dann verhindern, wenn ich mit einer gewissen Reife, und hier kommt das Konzept der Reife ins Spiel, letztendlich mich immer wieder an den Kontext erinnere und sage, warum wollte ich in diese Rolle? Was ist das größere Ganze? Was ist im gemeinsamen Interesse? Und solange dieses gemeinsame Interesse eben wirklich im Fokus bleibt, glaube ich, ja, dass wenn wir eben uns auch noch einen zusätzlichen paar Mechanismen bauen, die sicherstellen, dass wir im Diskurs bleiben, dass wir diskutabel bleiben, ja, dazu gehören Feedback-Mechanismen etc. pp., dass wir dann eben auch in Verbindung bleiben und in dem Kontext des größeren Ganzen reif Verantwortung übernehmen. Das ist das Einzige, was uns dann wirklich eben, wie soll ich sagen, sichert.
Ja, ja. Ich finde es total, total bildlich, irgendwie mir das auch mal vorzustellen. Ne? Also Menschen streben nach Macht vielleicht auch aus guten Motiven. Und wenn man jetzt mal so diesen Spruch nimmt, ne, Macht verdirbt den Charakter oder kann zumindest den Charakter verderben, dann ist es was tatsächlich irgendwo passieren kann, wenn, genauso wie du sagst, vielleicht die Reflexion, die Reife oder auch gewisse Mechanismen vielleicht auch fehlen, um das ja, letztlich, um dem so ein bisschen zu widerstehen. Und ich hatte gerade schon so überlegt, was sind denn so Beispiele, wo wir vielleicht das irgendwo auch wahrnehmen würden? Und es muss ja gar nicht mal so sein, dass es ein totaler Machtmissbrauch ist. Ich glaube, das ist dann schon Machtmissbrauch, ist dann schon sehr, sehr hart. Aber auch Machterhalt ist ja vielleicht schon so ein bisschen Machtfalle. Ne? Also wenn ich jetzt so gerade gegenüberstelle, das Gestalten, von dem du mal geredet hast am Anfang, versus Machterhalten, da sehen wir ja schon einen Unterschied. Ne? Und ich würde schon sagen, es gibt bestimmt viele Menschen, die vielleicht in Machtpositionen kommen, die gar nicht mehr so viel proaktiv gestalten, sondern schon zumindest zum guten Bestandteil eigentlich mit Machterhalt beschäftigt sind. Ist das auch die Machtfalle, von der du reden würdest? Das ist Teil davon?
Absolut, ja. Also das hat natürlich dann gewisse Vorzüge, in so einer Position zu sein. Machtfalle bedeutet für mich auch immer, dass sich bestimmte blinde Flecken etablieren. Ja, warum? Weil ich mich gar nicht mehr spiegeln lasse. Also es ist auch ein Phänomen, das sich beschreiben lässt. Je höher ich eben auch aufsteige, je mächtiger ich werde, umso mehr Anhänger finden sich, ja, die eben auch meine Macht stützen. Da sage ich immer an der Stelle, Macht manifestiert sich selbst. Warum ist das so? Weil, also wir sehen es, auch das lässt sich in Studien nachweisen, ja, Mächtigen wird per se Macht zugeschrieben und sie erhalten per se mehr Zustimmung für das, was sie tun. Warum? Weil wir glauben und vermuten, dass es für uns Vorteile hat, sich eben in diesem Machtdunstkreis zu bewegen. Also, wenn ich mir eben nicht aktiv Feedback einhole, aktiv an meinen blinden Flecken arbeite, aktiv versuche, den Diskurs aufrechtzuerhalten, führt das irgendwann dazu, dass ich eine Gruppe von Ja-Sagern um mich drumherum habe und mich eben gar nicht mehr reflektiere und die Stellung, die ich mir gegebenenfalls auch erarbeitet habe, auch dazu führt, dass ich es mir gar nicht mehr anschauen muss, vermeintlich. Ja. Und auch das sehen wir, ja, findet eine Entkopplung statt. Das heißt, Selbstbild, Fremdbild stimmen nicht mehr überein. Und ich schätze mich und meine Wirkung auf eine Organisation als viel relevanter und bedeutender ein, als das letztendlich die Organisation tut. Ja. Und also jetzt nur mal, um so ein Beispiel zu geben. Wir sehen in einigen Aufsichtsräten zum Beispiel, das ist auch durchaus publikumswirksam, was da gerade diskutiert wird, ne, dass eben Patriarchen, die eigentlich qua interner Vorgabe schon gar nicht mehr in dem Amt sein dürften, dass sie immer noch an dem Amt festhalten und sagen, nein, ich bleibe in dieser Rolle. Ja, das ist so ein Beispiel dafür. Kann man jetzt streiten, ja, wo da diese Dynamiken herkommen, aber offensichtlich ist da dieser Wille zum Machterhalt da und gleichzeitig auch die Überzeugung, dass ich als Person in diesem Aufsichtsrat eben wirklich auch noch eine große Relevanz, eine große Wirkung, eine große Legitimation habe. Ja. Und das kriegen wir nur darüber enthebelt, wenn wir in Diskurs bleiben, wenn wir in Feedback-Loops bleiben und wenn wir Daten berücksichtigen und nicht auf das eigene Empfinden letztendlich gehen.
Ich finde tatsächlich auch gerade in diesem Kontext mal interessant zu beleuchten, was könnten denn Unternehmen tatsächlich auch ganz proaktiv dafür tun, um auch so ein bisschen diese Machtfalle schon von vornherein so ein bisschen zu enthebeln, ne? Weil ich könnte mir vorstellen, natürlich das eine wäre, weiß ich nicht, ich bin jetzt Führungskraft und ich werde jetzt irgendwie Geschäftsführer oder Geschäftsführerin, mache ich mir dann Gedanken darüber, was ich jetzt tun kann, um nicht in die Machtfalle zu kommen? Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich müssten wir schon viel, viel früher im Unternehmen uns überlegen, wie können wir Führung oder vielleicht auch Hierarchie oder vielleicht auch Zusammenarbeit ja so gestalten, dass tatsächlich diese Machtfalle, dieses Ja-Sagen, dieses vielleicht irgendwie auch unmündiges Folgen einfach in diesem Sinne und diese vielleicht auch Echokammer, die da entsteht, dass das gar nicht so sehr wirken kann überhaupt. Hast du da Dinge beobachtet, was Unternehmen tatsächlich machen, was da funktionieren kann, damit das so ein bisschen ausgehebelt wird?
Ja. Also da helfen eben diese drei Dimensionen, über die ich sprach. Denn wir können ganz strukturiert in allen drei Dimensionen ansetzen. Also individuelles Machtempfinden, strukturelle Macht und auch soziale Macht. Ja. Das heißt, das fängt erstmal damit an, darüber zu sprechen, wie Macht wirkt, wo Macht wirkt und auch in den Führungskräften einer Organisation Reflexion darüber auszulösen, insbesondere auch Reflexionen über diese soziale Komponente, also diese emotionale Komponente von Macht zu sprechen. Ja. Und es geht in beide Richtungen, geht wirklich in beide Richtungen, Motivation und Angst, ja, die ich vorhin als Beispiel angebracht habe. Die zweite Komponente sind wirklich halt die strukturellen Komponenten. Das heißt, relativ jetzt aus der Kalten gesprochen, ja, Zugang zu Ressourcen, Ja? Das heißt, wer hat Zugang zu Wissen? Wie ist Wissen verteilt in der Organisation? Wie ist entsprechend das Entscheidungsverhalten in einer Organisation? Das sind strukturelle Komponenten, die wir sehr bewusst in Richtung Enablement denken und designen können, weshalb ich eben auch immer wieder sage, Organisationsdesign ist unendlich wichtig, das ist was anderes als HR. Organisationsdesign hat unter anderem mit diesem Enablement, Aspekt zu tun. Und da ist es ganz wichtig, sage ich auch immer in dem Kontext, rollenkonform auch Macht zuzuweisen und auch Informationen zu kanalisieren. Auch das braucht ein gewisses Design. Warum sage ich das? New Work erlebt da ganz häufig ganz viele Fehlinterpretationen aus meiner Sicht, ja, die in Richtung Debatte über Rollenauflösungen, Hierarchieauflösungen, jeder braucht alle Informationen etc. pp., wo ich halt sagen würde, das glaube ich nicht. Ja, das funktioniert aus meiner Sicht so auch nicht. Warum? Weil es nicht effizient ist und weil es nicht effektiv ist und weil es auch nicht in unserem Interesse ist. Warum? Wir würden ja alle vollkommen informationsüberflutet und ineffektiv miteinander operieren und wären gar nicht mehr in unseren Stärken. Ja. Das heißt, da geht es wirklich ganz gezielt darum, dass wir sagen, eine möglichst gute Informationsverteilung, eine Augenhöhe auf der menschlichen Seite zu schaffen, Rollen aber zu akzeptieren und rollenkonform Entscheidungsräume zu gestalten, Informationsräume zu gestalten und auch Rollenmacht anzunehmen. Das erlebe ich immer wieder in der Zusammenarbeit mit CEOs, ja, dass sie die Rollenmacht des CEO nicht annehmen aus so einem aus ihrem Menschenbild heraus. Ja, und dabei overruled das Menschenbild dann die Rollenperspektive. Das ist erstmal per se gut, ja, und lässt hoffen, ja. Aber es führt zu systemischen Problemen, weil die Organisation dann eben nicht mehr die Klarheit hat, die es braucht, die eben aus dieser Rolle entsteht. Das heißt, da können wir überall ansetzen. Da docken aber auch solche Aspekte an, und das kennen wir ja, Feedback-Mechanismen. Ja? Feedback-Mechanismen zu bauen, eben auch 360-Grad-Feedback zu implementieren. Und das ist insofern aus meiner Sicht kein softes Shishi, ja, was moderne Organisationen da implementieren, sondern es ist eine Notwendigkeit, Rollen so zu gestalten, dass wir einen nachhaltigen Umgang mit Verantwortung haben. Das ist irrelevant, ja. Also eine ganz wichtige Komponente. Netflix macht es auch super, dass sie sagen, wir bauen eine Streitkultur, eine Diskussionskultur. Das heißt, wir ermächtigen auch die einzelnen Teammitglieder, die Stimme zu erheben, ihnen zu zeigen, dass wir, dass jeder eine Stimme hat und dass man eben auch, wie soll ich sagen, in einen konstruktiven Diskurs gehen soll. Und das ist für mich der größte Aspekt. Lange Antwort, aber ich will nur zeigen, es gibt so viel, was wir machen können, ja, ohne dabei zu sagen, jetzt löst sich alles auf, jetzt wird alles chaotisch. Der größte Hebel ist für mich, an der Selbstwirksamkeit anzusetzen, also an der individuellen Komponente anzusetzen, zu sagen, in einer Welt, die so schnelllebig ist, die von uns so ein hohes Anpassungstempo erfordert, ist es notwendig, dass jeder von uns Verantwortung übernimmt. Und damit wir Verantwortung übernehmen, müssen wir aber erkennen, dass jeder Einzelne von uns selbstwirksam ist und dass es immer etwas gibt, was wir gestalten können. Und da merke ich so, das ist uns nicht in die Wiege gelegt. Das wird uns teilweise auch gesellschaftlich aberzogen, ja, anzuerkennen, dass wir selbstwirksam sein können. Und das kann Führung enablen. Ja, kann Führung wieder herauskitzeln. Und es fängt schon damit an, wenn jemand kommt und eine Frage hat, nicht einfach die Antwort auf diese Frage zu geben, sondern zu sagen, was ist denn dein Vorschlag? Was ist dein Vorschlag? Ja. Also es gibt Unmengen an Möglichkeiten, da in die Gestaltung zu gehen.
Ja, super. Also super interessant. Ich finde vor allen Dingen, das mal auf so diesen unterschiedlichen Ebenen auch zu betrachten, Ressourcen, Rollen, aber auch so diese soziale Macht, ne, welche Rolle spielt Selbstwirksamkeit Ich finde mal ganz spannend, nochmal kurz so auf diesen New Work Aspekt nochmal kurz zurückzukommen, weil ich glaube, das ist was, womit sich natürlich einerseits viele Unternehmen, aber vielleicht auch viele Menschen so beschäftigen, wie verändert sich Zusammenarbeit, wie verändern sich irgendwo auch Rollen. Und ich habe schon das Gefühl, wir laufen schon in so einen Trend von Shared Responsibility, würde ich es mal nennen. Ne? Also wir sehen immer mehr Shared Leadership-Rollen, wo Verantwortung geteilt wird. Selbstorganisation ist irgendwo auch so ein Thema, was, glaube ich, immer mal wieder rauf und runter debattiert wird und auch in vielen Unternehmen ja schon gelebt wird. Was können wir denn tun aus deiner Sicht oder worauf sollten wir vielleicht achten auch, wenn wir solche Modelle einführen und verfolgen, wenn es tatsächlich auch um Macht geht und eine wirksame, vielleicht irgendwie auch Nutzung von Macht?
Mhm. Ja, das ist eine gute Frage. Also grundsätzlich hängen ja auch die Begriffe miteinander zusammen. Ja, also das heißt, mit Macht kommt Verantwortung und Verantwortung heißt aber auch, dass ich eine gewisse Reife brauche. Ja, und Reife ist in dem Fall keine Beschreibung von Lebensalter, sondern die Fähigkeit, eben auch bestimmte Dimensionen meines Handelns und Wirkens zu sehen. Also nicht nur, wie soll ich sagen, auch auf mich blicken zu können, sondern auch zu sagen, okay, neben mir ist da auch noch ein Team, da ist eine ganze Abteilung, eine ganze Organisation beziehungsweise eine ganze Gesellschaft. Ja, das ist so das, was wir Multiperspektivität nennen. Und Reflexionsfähigkeit ist der Schlüssel zu dieser Multiperspektivität. Das heißt, letztendlich auch reflektieren zu können, wann bin ich denn in meinen Individualbedürfnissen, wann bin ich in den Team- oder in den Organisationsbedürfnissen, wann bin ich in den gesellschaftlichen Bedürfnissen und sehr bewusst, mit einem sehr hohen Bewusstsein zwischen diesen Dimensionen zu agieren. Und dieses sehr bewusste Agieren zwischen diesen Dimensionen ist das, was man früher, auch heute noch, aber ich will das nur mal in diesen Kontext bringen, Trennung von Sachlichkeit und Emotionalität genannt hat. Das heißt, ich muss mit einer sehr, also eine sehr hohe Reife führt dazu, dass ich mit einer sehr hohen Sachlichkeit reflektieren kann, selbst dass ich gerade emotional bin. Ja. Und darüber komme ich in eine bewusstere Gestaltung von Rollen und damit auch eine bewusstere Gestaltung von Verantwortlichkeiten. Ich brauche hier eine immense Klarheit und diese Klarheit entsteht eben nur dann, wenn ich die Reflexionsfähigkeit habe, aber auch den Mut und damit die innere Reife, Dinge, die jetzt nicht entlang dessen, was wir miteinander vereinbart sind, anzusprechen. Deswegen ist auch das ganze Thema Konflikte, Konflikte umarmen, Streitkultur, Diskurskultur, das ist eine ganz wichtige Facette dieser Themen, denn erst wenn ich das sicherstellen kann, Reflexionsfähigkeit, Authentizität, hundertprozentige Offenheit, Diskurskultur, hohe Sachlichkeit, ja, dann komme ich in eine Situation, in der ich diese Strukturen und dieses Vorgehen, das du beschreibst, anwenden kann, weil eben New Work ist, wie du sagst, das ist eben auch eine Demokratisierung. Ja, es ist eine Machtverschiebung. Es ist ein Agieren auf Augenhöhe, menschlich auf Augenhöhe agieren und gleichzeitig aber zu akzeptieren, dass es trotz dieser menschlichen Augenhöhe Rollenunterschiede gibt, die ich qua Struktur akzeptiere und voll praktiziere. Ja, das sind so die Aspekte, die da wirken. Und wenn ich da eben merke, dass Organisationen dieses Organisationsmodell einführen wollen, bei denen die Beteiligten in der Organisation diese Reife nicht haben und diese Klarheit und dieses systemische Denken über Rollen, dann ist tatsächlich auch der Moment, wo ich sage, da brauchen wir noch ein paar Vorstufen, da brauchen wir noch ein paar Entwicklungsstrings, die wir hier reinbringen müssen, bevor dieser Organisation wirklich so kommen kann.
Ich finde, wir haben eine super gute Brücke auch gebildet, auch zu, ich sage jetzt mal, einem anderen Begriff, den ich sehr mit dir verbinde, Constanze, und zwar Mature Leadership, also Reife, hast du jetzt schon auch mehrfach erwähnt, in der Führung, aber vielleicht auch in der Organisation natürlich. Ne? Es muss ja nicht nur Führung betreffen. Dieser Begriff oder diese auch Definition, Vorstellung von Reife, ist das was, woran wir arbeiten können? Also kann ich Reife entwickeln oder bin ich reif geboren? oder wenn ich jetzt in einer Führungsrolle bin, vielleicht irgendwo auch in einer gewissen Organisation, was kann ich denn dafür tun? Also wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin Führungskraft und ich höre jetzt zu, wie kann ich dann meine Reife vielleicht sogar auch arbeiten proaktiv?
Wenn ich von Reife spreche, dann spreche ich von unterschiedlichen Haltungen, die ein Mensch einnimmt, um seine Realität letztendlich auch zu interpretieren. Ja, das heißt, je nachdem, wie reflektiert ich auf die Situation schaue und welche Dimension ich da auch einnehme, habe ich natürlich eine gewisse Deutungshoheit über die Situation. Und diese Haltung, die lassen sich eben entwickeln. Ja, das ist wirklich Teil der Entwicklungspsychologie nachgewiesen. Jeder Mensch, der von einem Neugeborenen zu einem Erwachsenen heranreift, durchläuft diese Reifestufen, ja, diese Haltungsentwicklungen. Und diese Haltungsentwicklung ist eine sogenannte Selbstentwicklung. Ja, und also es gibt auch einen Unterschied zwischen Selbstentwicklung und Persönlichkeitsentwicklung. Ja, mit Persönlichkeitsentwicklung gehe ich so an einzelne Facetten meiner Persönlichkeit ran und versuche die so ein bisschen in eine bestimmte Richtung zu bringen. Selbstentwicklung ist eben genau diese Entwicklung der Haltungsstufen. Und Selbstentwicklung gelingt eben wirklich nur über den Blick nach innen. Du hast ja gefragt, ja, was können wir insofern machen? Das heißt, auch im Kontext einer Führungskräfteentwicklung, sage ich eben auch, versuche ich immer wieder zu betonen, Führungskräfteentwicklung ist nicht nur eine methodische Weiterentwicklung, ja, wie Kommunikation funktioniert oder wie bestimmte Gespräche zu führen sind oder, sondern Führungskräfteentwicklung ist vor allem eine Haltungsentwicklung, die Selbstentwicklung voraussetzt. Und Selbstentwicklung, wie der Name das schon sagt, ist ein ganz individuelles Thema. Also das, was für mich gilt, gilt noch lange nicht für dich, ja, und wird es auch vielleicht nie. Und niemand anders kann das, wie soll ich sagen, anteasern. Niemand anders kann entscheiden, dass du dich selbst entwickelst. Nur ich alleine, nur du alleine, nur wir können uns entscheiden, dass wir unsere Perspektive weiten möchten, dass wir unsere Haltung weiten möchten. Und dieses Haltung erweitern funktioniert kurioserweise über den Blick nach innen. Ja, das heißt, ganz genau zu verstehen, wann bin ich getriggert? Ja, was triggert mich eigentlich? Welche Muster, die ich aus zum Beispiel aus der Kindheit gelernt habe, aus der Jugend gelernt habe, ja, lassen mich noch immer in bestimmten Mustern wirken, obwohl die Organisation eigentlich was ganz anderes von mir braucht, ja. Und solange ich zum Beispiel eben in diesen Mustern meiner Kindheit agiere, kann ich nicht sachlich agieren. Ich bin immer noch in meiner Bedürfnislage und kann eben nicht wahrnehmen, was das Bedürfnis meines Gegenübers, des Teams, der Organisation, der Gesellschaft ist. Je stärker ich mit meinen Bedürfnissen über das Hinblicken, das Verstehen, das Zulassen, das Heilen letztendlich an diesen Punkt komme, umso mehr kann ich sagen, hey, I'm fine, wie geht's denn dir? Ja. Und umso mehr kann ich, also je mehr ich mit mir im Reinen bin, je mehr ich verstanden habe, wer ich bin, je mehr ich verstanden habe, dass ich nicht meine Gedanken bin, die mir vielleicht vor 5 oder 10 oder 15 Jahren eingesetzt worden sind, umso mehr kann ich verstehen, dass ich diese Welt gestalten kann. Ja, und das ist die Reife, auf die ich mich beziehe. Und da müssen wir alle individuell und selber ran. Und da können wir nicht mit der Gießkanne als Organisation drüber. Also insofern Journaling, also tägliches Tagebuch schreiben, Meditation, Musik, Kunst, Sport, was auch immer dir dabei hilft, dich in dein Innen zu bringen, ja, ist der Weg, den du oder den wir gehen sollten.
Ja. Ja, ich wollte gerade schon ansetzen und fragen, was du dafür tust, tatsächlich für auch Selbstentwicklung. Und ich finde vor allen Dingen natürlich auch, und du hast ja schon ein paar Sachen auch genannt, vor allen Dingen irgendwie auch spannend zu gucken, wie kann sich das auch verändern, ne? Also ich natürlich auch als Mensch mich verändern, wie können vielleicht auch meine, vielleicht auch Methoden, Tools, Dinge sich verändern, die mir dabei helfen, so diese Introspektive, also diesen Blick nach innen tatsächlich irgendwo auch zu betätigen, weil ich gerade auch so für mich mal so ein bisschen überlegt, so wie mache ich das, ne, irgendwo auch, und ich habe bestimmt Momente gehabt, da hat mir der Sport total dabei geholfen, da bin ich irgendwo lange laufen gegangen im Wald und habe gemerkt, so, das ist für mich so mein Mittel gewesen, um so nach innen zu gucken und zu schauen, hey, wie geht's dir gerade, wo stehst du, was brauchst du, manchmal ist es das Gespräch aber auch, ne, auch zu wissen, so, ich habe vielleicht einen Circle von Menschen, vielleicht auch neue, die dazugekommen sind, alte, die schon immer mit dabei sind, ne, und das hilft mir so sehr, nach innen zu gucken und das so für sich vielleicht auch mal so mitzunehmen, was ist gerade mein Weg des Innenblicks? Finde ich eigentlich ganz, ganz schön tatsächlich.
Ja, genau. Ja. Und jetzt könnte man sagen, ja, also was für ein Shishi, ja. Und ich kann dir sagen, also ich erlebe so viele CEOs, ja, die Tausende von Mitarbeitenden leiten, ja, und die zum Beispiel in ihrem Führungsverhalten die toxischen Muster ihrer Eltern reproduzieren. Ja, und dann sag mir nochmal, dass das sich nicht lohnt, diese toxischen Muster abzulegen und in der Reflexion ein anderes Führungsverhalten, wie soll ich sagen, an den Tag legen zu können, das wirklich skalierbares, nachhaltiges Wachstum einer Organisation ermöglicht. Das ist der Hebel für nachhaltiges Wachstum. Ja. Und das ist insofern, um nochmal zu dem Thema Macht zurückzukommen, das ist insofern so relevant, weil in dieser Haltung, die wir einnehmen, der Deutungsraum liegt, mit dem ich Macht nutze. Denn auch darüber gibt es unendlich viele Untersuchungen. Diejenigen, denen wir zum Beispiel historisch betrachtet Schlechtes zuschreiben und sagen, wie konnten sie nur, ja, was haben sie nur gemacht, was ist da nur passiert, die waren in der inneren Perspektive, in der inneren Haltung davon überzeugt, das Richtige zu tun. Das hat sie angetrieben und das ist das Gefährliche. Deswegen lässt sich diese neue Definition von Macht nicht ohne das Thema der Reife und der Multiperspektivität hinzunehmen, denn hätten diejenigen nur ein einziges Mal sich hinterfragt, ob das, woran sie gerade glauben, was sie glauben, gut ist, ob das wirklich für eine gesamte Gesellschaft gut ist, ja, wären sie relativ schnell zu dem Punkt gekommen, nein, das ist nicht im Interesse des Wir und deswegen stoppen wir. Diesen Blick haben sie aber nicht gemacht. Sie sind von sich aus gegangen und waren von sich aus überzeugt, dass sie etwas Gutes tun, etwas Richtiges tun. Und da liegt eine große Gefahr. Und deswegen auch der Aufruf, wir brauchen Reife. Und wir brauchen Reife, um Macht sinnvoll nutzen zu können. Wir brauchen aber auch Macht, um mit der Verantwortung, die wir haben, was Sinnvolles zu gestalten. Und dass das notwendig ist, sehen wir alle.
Ja, und ich finde, dass das eine sehr, sehr gute Brücke ist, auch zu dem Thema, dachte ich gerade, Identität, ne? Also wer bin ich, was motiviert mich, was treibt mich an, wie will ich wirken, dass das natürlich schon sehr, sehr viel auch auslöst, wie ich vielleicht meine Macht am Ende auch nutzen werde. Also ich hatte letztens auch einen ganz spannenden Podcast gehört, wo auch darüber gesprochen wurde, was motiviert Menschen zu Handlung? Und diese Identitätsfrage, diese Glaubensfrage ist ein riesen Motivator auch, ne? Und wenn man das dann mit Macht kombiniert, dann sehen wir vielleicht sowohl positive als auch negative Überzeugungstaten, ne, in dem Sinne. Und das finde ich auch ganz spannend, ne? Also diese Identitätsfrage, wer bin ich, woran glaube ich, was will ich bewirken, ne? Das ist eine ganz, ganz spannende Frage.
In dem Kontext kann ich einen Buchtipp geben, ja, der vielleicht auch noch mal etwas positiv ermuntern soll, ja, Macht als etwas etwas Gutes zu sehen. Das Buch habe ich gerade gelesen, bin total begeistert, weil es so meinen Überzeugungen entspricht. Im Grunde gut. Ich weiß nicht, ob du es schon gelesen hast. Ja. Unglaublich. Ja. Und der belegt ja wirklich an ganz, ganz, ganz vielen Stellen, dass wir uns immer davon versucht haben zu überzeugen, dass der Mensch eigentlich schlecht ist und dass Mächtige besonders schlecht sind und es die Mächtigen eben auch braucht, um das Schlechte im Menschen überhaupt zu orchestrieren. Ja? Und das ganze Buch ist ja eine Widerlegung, eine ganz eindrucksvolle Widerlegung dieser These, ja? Und der Beweis, der versuchte Beweis, dass der Mensch per se gut ist, ja, und dass erst das Verhalten durch Manipulation von ego-getriebenen, narzisstischen Machthabern, die eben genau im eigenen Interesse des Machterhalts handeln, dass erst darüber letztendlich der Verriss entsteht. Ja. Und deswegen glaube ich wirklich halt, wenn wir davon ausgehen, dass Menschen gut sind, selbstständig starke Lösungen finden und wir unsere Führungsrolle einnehmen können, um diese Stärke und wie soll ich sagen, diese Selbstwirksamkeit rauszukitzeln und einfach einen sinnvollen Rahmen geben und verantwortungsvoll mit Macht umgehen, ja, dann können wir Macht in eine neue Ära bringen.
Und wenn das kein super Schlusswort ist, dann weiß ich auch nicht, Konstanze. Guter Buchtipp kann ich auch sehr empfehlen. Rutger Breckmann ist der Autor dazu, glaube ich auch. Ich glaube, es passt einfach super zu dem Thema. Man kann sich das super mitnehmen jetzt in den Frühling und in den Sommer hinein. Und ich finde gerade so diese Brücke, und das ist vielleicht auch nochmal so ein kleiner Appell, wenn ich das Gefühl habe, ich bin in einer Führungsrolle, ne, und ich habe Macht, wie kann ich andere ermächtigen, ne, wie kann ich anderen dabei helfen, in die Selbstwirksamkeit zu kommen, ne? Das ist ja auch so ein bisschen die Brücke, die du schon geschlagen hast. Finde ich eine richtig, richtig gute, starke Frage. Können wir bestimmt in 2 Jahren nochmal eine eigene Folge zu machen, weil ich auch gerade überlegt habe, so, biegen wir da nochmal ab, aber ich glaube, das ist vielleicht sogar nochmal einen tieferen Blick wert. Wie kann ich auch andere Menschen ermächtigen und vielleicht eine gute Reflexion für alle, die mal bis hierhin zugehört haben. Ansonsten, Konstanze, vielen, vielen Dank fürs spannende Gespräch, für die tiefen Einblicke. Work in progress, hast du gesagt. Von daher, glaube ich, macht es Sinn, da dran zu bleiben, dich so auch mit dem Thema auch zu beobachten. Ich mache das auf jeden Fall. Und ja, dir gutes Gelingen weiterhin. Alles Gute.
Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank.
Und das war es auch schon wieder mit unserem Leading Well Talk heute mit Konstanze Buchheim. Bei mir hat in dem Gespräch ein Aspekt wirklich besonders nachgewirkt. Führungsentwicklung ist ein Reifeprozess und hat vor allen Dingen etwas mit der Entwicklung unserer Haltung zu tun. Wenn wir Verantwortung über ein Team oder Verantwortung über ein Unternehmen übernehmen wollen, dann braucht das nicht nur ein paar clevere Tools und Methoden, sondern es braucht vor allen Dingen persönliche Reife. Ja, und ich würde mir wünschen, dass wir genau dieses Thema und dass auch Unternehmen diesen Aspekt in ihrer eigenen Führungsentwicklung noch viel ernster nehmen würden. Wenn dir dieses Gespräch gefallen hat, dann teile es doch super, super gern mit Kolleginnen, mit Bekannten oder einfach direkt auf LinkedIn. Und wenn du magst, schenk uns auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Eine Bewertung ist schnell gemacht und sorgt einfach dafür, dass genau diese Gedanken und Impulse und auch Gespräche noch sichtbarer werden. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Wenn du dich darüber hinaus für eine Zusammenarbeit mit uns interessierst, sei es im Rahmen eines Führungstrainings, eines Workshops mit deinem Team oder einer Podcast-Kooperation, dann kannst du sehr, sehr gerne direkt mit uns Kontakt aufnehmen. Alle Infos zu Kontaktmöglichkeiten und zu unserer Arbeit findest du wie immer in den Shownotes. Das war Leading Well, der Podcast für Führung von morgen. Bis ganz bald, dein Benjamin.